Ich war, glaube ich, letzte Woche oder vor 2 Wochen mal einkaufen und habe da im Laden eine Verkäuferin angesprochen und die war scheinbar mit den Gedanken völlig woanders und haben sie dann angesprochen, so, Entschuldigung, können Sie mir helfen? Und die war total erschreckt und ich habe dann gesagt, so hässlich bin ich auch wieder, nicht? Aber vielleicht habt ihr sowas auch schon mal erlebt, wo ihr nicht erwartet habt, dass jemand da ist. Ich erinnere mich, einmal ist meine Frau hier, die hat Geschirr gespült unten. Ich bin reingekommen, sie hat es nicht gehört. Ich habe gesagt, hallo Schatz. Und kennst du Situationen? Den Jüngern geht's in unserer Stelle heute ähnlich. Lass uns mal kurz wiederholen. Wir haben gelesen von den 2 Jüngern, die unterwegs waren auf dem Weg nach Emmaus und Jesus ist hin und dort erschienen und dann sind sie voll Begeisterung zurück nach Jerusalem gelaufen, um es den anderen Jüngern zu erzählen und die 11 waren dort versammelt und die waren auch begeistert, weil Jesus ist dem Petrus erschienen und so waren alle wirklich begeistert und waren hier zusammen. Hey, das stimmt, was die Frauen über Jesus erzählt haben, dass er auferstanden ist, wir sind ihm begegnet, Jesus lebt und da sind sie zusammen und sie tauschen aus. Und dann lesen wir hier im Vers 36, während sie aber dies redeten, stand er selbst in ihrer Mitte und sprach zu ihnen, Friede euch. Da war nicht irgendwie so ein Kratzen an der Wand und Jesus ist durch die Wand durchgekommen, durch die Wand gegangen. Nee, Jesus war gegenwärtig und plötzlich ist er einfach sichtbar geworden, mitten unter ihnen. Er hat gesagt, Shalom. Könnt ihr vorstellen, was für ein Schrecken das den Jüngern eingejagt hat. Im Vers 37 lesen wir, sie aber erschraken und wurden von Furcht erfüllt und meinten, sie sehen einen Geist. Hat ihnen Schrecken eingejagt. 2 Dinge sehen wir hier. Das erste ist dieser Schreck. Sie erschraken. Und dann lesen wir als zweites, sie wurden mit Furcht erfüllt. Das ist interessant. Sie wurden mit Furcht erfüllt. Das ist was, was passiert ist, nachdem sie erschrocken sind. Scheinbar haben sie dann das verarbeitet und haben nachgedacht, haben gesagt, oh Mann, das ist zu abgefahren. Und dann irgendwie analysieren sie das Ganze und kommen zum Schluss, sie sehen einen Geist. Als Jesus den 2 Jüngern auf dem Weg nach Emmaus begegnet ist oder auch dem Petrus begegnet ist, da ist ihnen begegnet in seiner leiblichen Form. Wir haben bei den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus gelesen, Jesus ist einfach so auf sie zugegangen. Sie haben ihn nicht erkannt, okay, da war irgendein Typ, der kommt zu uns her. Das ist alles ziemlich natürlich abgelaufen eigentlich. Und okay, Jesus war wieder lebendig, okay, gut, dann ist er unsichtbar geworden. Aber das erste Mal, wo er auf sie zugegangen ist, war nicht irgendwie was Ungewöhnliches. Aber diesmal hier in dieser Situation, boom, Jesus war plötzlich da in ihrer Mitte sichtbar und die Jünger waren von den Socken. Mann, wie hat er das getan? Ist das echt? Ist er vielleicht ein Geist? So ein Wesen ohne Leib? Boah, das ist gruselig. Vielleicht haben sie zu viele Gruselfilme gesehen. Wer weiß. Manchmal passieren solche Dinge, ne? Dann kriegt man komische Gedanken. Ich kann mich erinnern, als die Christa noch hier gewohnt hat und hier mitgearbeitet hat, hat sie mich eines Nachts, also spätnachts, angerufen und war voll Angst, weil sie hat irgendwelche Geräusche gehört. Da geht irgendwer in meiner Wohnung herum. Und ich habe gesagt, ja, du hast schlecht geträumt, ne? Leg dich wieder hin und dann hat sie ein bisschen später wieder angerufen, du musst vorbeikommen, irgendwer, da läuft was in meiner Wohnung herum und dann bin ich mitten in der Nacht drüber und nix war. Ich habe gesagt, ja. Und dann am nächsten Tag waren wieder die Geräusche da und wir sind drauf gekommen, da waren Tauben oben unter dem Dach und die sind da auf dem Dachboden über ihrer Wohnung rumgelaufen und manchmal können wir so einen falschen Eindruck haben und irgendwas, was wir hören oder sehen, mit was völlig Falschem verbinden. Das kann passieren. Ne? Und in Vers 38 sprach Jesus zu ihnen, was seid ihr bestürzt Und warum steigen Gedanken auf in euren Herzen? Ich finde das interessant hier. Sie wurden von Furcht erfüllt und dann sagt Jesus, was steigen Gedanken auf in euren Herzen? Also diese Angst war offensichtlich selbstgemacht, selbstgeschnitzte, die Jünger da hatten. Na, es gibt zwei unterschiedliche Formen von Angst. Also eine würde ich sagen, ist so eine natürliche Angst. Man hat eine Angst vor wilden Tieren oder Angst, surfen zu gehen bei zu hohem Wellengang. Das ist was Natürliches, ist was Gutes eigentlich. Das hat eine Funktion in unserem Leben. Das beschützt uns eigentlich, dass wir uns von Gefahren fernhalten. Wir haben diesen natürlichen Fluchtreflex. Ne? Wenn irgend so ein Löwe auf dich zuläuft, dann rennst du davon. Das ist gut. Mach das, wenn das je passiert. Ich hoffe, du bist schneller als der Löwe. Also das ist so ein natürlicher Instinkt, das ist eine natürliche Angst, das ist okay, das ist gut, aber dann gibt es eine zweite Form von Angst. Also es ist eigentlich mehr so eine Angst, die wir einfach nur da oben zusammenbrauen in unseren Gedanken. Das hat eigentlich keine objektive Grundlage, das ist eine übertriebene Furcht oder Angst. Kinder haben das im Dunkeln. Und manchmal im Dunkeln, oh, dann hat man Angst vor Geistern oder Werwölfen oder solchen Dingen, Fabelfiguren, die es eigentlich gar nicht gibt. Oder du hast einen Horrorfilm angesehen und dann siehst du hinter jeder Ecke einen Mörder. Ging es euch manchmal schon so, wo er so nachts spazieren geht und dann so, plötzlich ist es gruselig und du hast irgendwie so eine Furcht, die eigentlich gar keine rationale Grundlage hat. Oder eine übertriebene Angst, dass irgendein Unglück passiert. Manche Leute haben Flugangst oder Angst vor Bakterien, sich mit irgendwas anzustecken oder Angst, dass den Kindern was passiert. Manche Christen haben eine furchtbare Angst vor dem Teufel, obwohl wir wissen, dass Jesus den Teufel besiegt hat und dass wir unter Gottes Schutz stehen. Manchmal auch eine übertriebene Angst zu versagen, so selbstgeschnitzte Angst, die wir da oben zusammenbrauen. Manche Menschen tendieren mehr dazu als andere. Manche haben eine ängstliche Persönlichkeit, die tendieren dazu, sich Sorgen zu machen, das Schlimmste anzunehmen, haben eine Schwäche da in dem Punkt und steigern sich da rein. Und dann haben sie diese übertriebenen, irrationalen Ängste, die auf reinen Annahmen beruhen eigentlich, die zu 99% sowieso nicht eintreffen. Und das ist was, was sehr lähmend sein kann im Leben eines Menschen. Das ist was, was ungesund ist. Manche haben so viel Angst, die kommen wörtlich nicht mal aus dem Bett, weil sie Angst haben, es könnte ihnen irgendwas passieren. Dann trifft sie der Blitz im Bett oder so. Sie kriegen da einen Herzinfarkt. Also diese Art von Angst ist nicht von Gott. Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, heißt es, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht oder Besonnenheit. Wenn wir im 1. Korinther 13 lesen, Kapitel 5, 13, Vers 5, da heißt es, die Liebe sucht nicht das ihre. 1. Korinther 13, dieses Kapitel von Gottes Liebe, da heißt es, die Liebe sucht nicht das ihre. Im Gegensatz zur Angst. Liebe ist was Gebendes. Liebe ist geben. Liebe ist vergebend. Liebe geht auf den anderen zu. Liebe will andere segnen. Liebe will Probleme angehen und aus dem Weg räumen. Vers 7, 1. Korinther 13 heißt es, sie, die Liebe, erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Also Liebe glaubt, Liebe vertraut, Liebe ist offen. Sie rechnet Böses nicht zu. Und eine andere Übersetzungsmöglichkeit ist, sie denkt nichts Böses. Im Gegensatz zur Angst, die dreht sich um wenig anderes eigentlich, als um Negatives. Angst im Gegensatz zur Liebe ist was Selbstsüchtiges. Dreht sich um sich selbst. Ist Selbstschutz, ne? Du versteckst dich. Du verschließt dich, du gehst auf Distanz. zu anderen. Leute, die Angst haben, tun nichts, weil man könnte ja einen Fehler machen. Im 1. Johannesbrief Kapitel 4 sehen wir auch schön diesen Gegensatz zwischen Liebe und Furcht. Da heißt es, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Also diese Form von Angst, diese selbstgeschnitzte, übertriebene, irrationale Angst ist ein Teil von dem geistlichen Kampf, in dem wir stehen. Diese Gedanken sind Gedanken, die wir unter dem Gehorsam Jesu Christi bringen müssen. Ich finde es interessant, dass Jesus hier sagt, warum steigen Gedanken auf in eurem Herzen? Es ist was, was aus dem Herzen kommt, was aus uns kommt, was wir selber produzieren. Es steigen diese Gedanken auf und mit diesen Gedanken müssen wir umgehen. Das ist geistlicher Kampf. Und dann, wie geht Jesus hier damit um? Er hält diesen falschen Gedanken Gottes Wahrheit entgegen, die Realität entgegen. Na, manchmal, wenn wir im Dunkeln sind, dann siehst du vielleicht irgendwas, was dir Angst einjagt, denkst, oh, da ist wer. Und dann machst du das Licht an und es ist die Stehlampe. Oder der Vorhang ist irgendwie komisch gefaltet. Und aber du machst das Licht an, die Wahrheit, die Realität, und du merkst, okay, das war nicht richtig. Genauso mit unseren irrationalen Ängsten. Wir müssen Gottes Wahrheit reinbringen. Gottes Wahrheit entgegenhalten, Gottes Verheißungen. Das ist Angst vom Fliegen, halte die Realität vor Augen. Fliegen ist die sicherste Art zu reisen eigentlich. Wahrscheinlichkeit ist viel höher, dass du beim Autofahren oder als Fußgänger ums Leben kommst, als durch einen Flugzeugabsturz. Das ist die Realität, das ist die Wahrheit. Halt dir Gottes Wahrheit vor Augen. Gott hat gesagt, dass wir in seiner Hand sind. Dass uns nichts passieren kann, was nicht von ihm gefiltert ist. Dass er uns nicht allein lassen wird. Er hat uns einen Geist der Kraft gegeben. Wenn du Angst hast vor Herausforderungen, hey, er hat uns einen Geist der Kraft gegeben. Mit ihm können wir das schaffen. Er hat uns einen Geist der Liebe gegeben. Hey, dreh dich nicht um dich selbst, um deine Ängste, schau weg von dir. Schau auf andere. Er hat uns einen Geist der Zucht gegeben, dass wir uns nicht von unseren Gefühlen treiben und beherrschen lassen, sondern dass wir uns selbst beherrschen oder von seinem Geist beherrschen lassen. Also diese falsche Art der Angst ist erstens oft ein Symptom für Unglauben oder mangelndes Gottvertrauen, manchmal auch für ein falsches Gottesbild. Zweitens ist es oft ein Symptom, dass wir uns selbst zu wichtig nehmen. Dass wir uns nicht abfinden damit, dass es Dinge gibt in dieser Welt, die außerhalb von unserer Kontrolle sind. Es gibt so Control-Freaks, ne? Denen fällt es schwer, sich irgendjemand anderen anzuvertrauen als sich selbst. Die wollen alles selbst kontrollieren. Und wie gesagt, Angst, Sorgen, das ist eine selbstsüchtige Tätigkeit. Wenn ich Angst habe, wenn ich mir Sorgen mache, dann drehe ich mich eigentlich nur um mich selbst. Und wisst ihr, wie wir damit umgehen? Wir müssen es zuerst mal als Sünde bekennen. Sagen, Gott, vergib mir, dass ich dir nicht vertraut habe. Dass ich mich an deine Stelle gesetzt habe. Alles kontrollieren will. Gott spielen will. Vergib mir, dass ich selbstsüchtig war und mich nur um mich gedreht habe. Und dann müssen wir umkehren zu Gott und ihn Gott sein lassen in unserem Leben und uns täglich auf ihn ausrichten. Hier stille Zeit in seinem Wort, seiner Wahrheit verbringen, im Gespräch mit ihm. Und wenn diese Gedanken hochkommen, einfach Gottes Wahrheit entgegensetzen, diesen geistlichen Kampf kämpfen. Wir dürfen diese Dinge nicht laufen lassen, sonst kann uns das wirklich sehr lähmen und kaputt machen. Und was wir auch tun müssen, ist, dass wir von uns selbst wegschauen und umkehren zu einem liebevollen Dienst an anderen Menschen. Ist auch wichtig. Sehen wir in der Bibel immer, das Falsche durch das Richtige ersetzen. Legt das Falsche ab und zieht Christus an. Seine Gedanken, was würde er tun? Dass wir Diener sind wie er, nicht selbstsüchtig. Und das, was Angst wirklich heilt, ist die Liebe. Wir haben das schon gesehen, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Und wo sehen wir die vollkommene Liebe? Vollkommene Liebe sehen wir am Kreuz, oder? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab. Das ist die Liebe, die Gott für dich hat. Das hat er für dich getan. Jesus ist für dich gekommen. Er hat für dich alles gegeben. So sehr schätzt er dich, so sehr liebt er dich. Und Paulus schreibt im Römerbrief 8, bekannte Verse, wenn ihr das aufschlagen wollt, Römer 8, Abvers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Nun schreibt der Paulus, und er schreibt hier von wahrlich nicht sehr einfachen Umständen, aber er sagt, wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden, Christenverfolgung. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhen noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Jemand, der Gott kennt, der sich in Gottes Liebe geborgen weiß, das wird jemand sein, der nicht kontrolliert sein wird oder beherrscht sein wird von irgendeiner irrationalen Furcht in seinem Leben. Gegenteil von Angst ist Vertrauen und Glauben. Der Apostel Petrus schreibt uns, werft alle eure Sorgen auf ihn, denn er ist besorgt für euch. Gott sorgt für dich, wenn du sein Kind bist. Jesus hat gesagt in der Bergpredigt, seid nicht besorgt um den morgigen Tag. Wer von euch kann mit seinen Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle hinzufügen? Seid nicht besorgt. Hey Leute, es macht keinen Sinn, sich Sorgen zu machen über Dinge, die wir sowieso nicht ändern können. Die sowieso nicht in unserer Hand liegen. Wo wir keinen Einfluss drauf haben. Seid nicht besorgt, wir wissen, wir sind in seiner Hand. Jesus sagt, trachtet nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dreht euch nicht um euch selbst, eure Gefühle. Schaut auf Gott. Vertraut Gott. Er liebt euch. Ihr seid ihm wertvoll. Er wird sich um euch kümmern. Er wacht über euch. Es kann euch nichts passieren, als was nicht vorher gefiltert ist durch seine Liebe für uns. Und wenn er schwierige Dinge zulässt in unserem Leben, dann nur zum Guten, dass wir wachsen können, dass wir ihn näher kennenlernen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Und selbst wenn ich wandere durch das Tal des Todesschattens, fürchte ich mich nicht, denn du bist bei mir. Er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben. Ich will dich nicht verlassen. Was bist du aufgelöst in mir, meine Seele? Sei still und harre auf den Herrn, vertraue auf Gott. Gott ist unser Halt. Gott ist unsere Sicherheit. Über 100 Mal fordert uns Gott auf in der Bibel, fürchtet euch nicht oder habt keine Angst oder ähnliche Formen davon. Über 100 Mal. Fürchtet euch nicht. Das Witzige ist hier eigentlich, dass die Jünger Angst hatten vor seiner Gegenwart. Das ist eigentlich unsere Stärke. Paulus schreibt davon in der Apostelgeschichte 23 zum Beispiel, als er in dem Sturm war und es sah so aus, als würden sie ihr Leben verlieren auf diesem Schiff. Und das heißt, der Herr stand bei ihm und sprach, sei guten Mutes. Vielleicht ist ihm der Herr sogar sichtbar erschienen. Er war die ganze Zeit da mit ihm und bei ihm. Aber da ist er ihm vielleicht sogar erschienen und hat zu ihm gesprochen. Wirklich, hör, aber fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Und dann, als er vor Kaiser Nero verhört wurde, schreibt Paulus, der Herr aber stand bei mir und stärkte mich. Wir lesen von David, David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott, in der schwierigen Zeit in seinem Leben. Er ist die Antwort auf unsere Ängste und auf unsere Schwächen. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr bestürzt? Und warum steigen Gedanken auf in euren Herzen? Seht meine Hände und meine Füße, dass ich es bin, seine Narben. Betastet mich und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, das ich habe. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich wunderten, das sind echte Glaubenshelden hier, erst glaubten sie nicht aus Furcht und jetzt glaubten sie nicht aus Freude. Es war unglaublich, das war zu gut, um wahr zu sein. Jesus war mit ihnen wie in den guten alten Zeiten. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich wunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr hier etwas zu essen? Sie aber reichten ihm ein Stück gebratenen Fisch und er nahm und aß vor ihnen. Ich hoffe nicht, dass ich Fisch essen muss nach der Auferstehung. Aber was tut Jesus hier? Er bewies ihnen, dass er wirklich leiblich auferstanden ist, sondern ein lebloser Geist ist. Ja, Gott ist Geist, sagt uns die Bibel, aber Jesus, die zweite Person des dreieinigen Gottes, wurde Mensch. Er wurde vollkommen Mensch. Er erschien nicht nur irgendwie so als Mensch, sondern er wurde wirklich 100% Mensch. Er blieb völlig Gott, aber gleichzeitig wurde Jesus vollkommen Mensch. Es wurde hinzugefügt zu seiner Göttlichkeit. Und das beinhaltet auch einen wirklichen physischen Leib, den man anfassen kann. Und als Jesus auferstanden ist, ist er leiblich auferstanden. Das Grab war wirklich leer. Und er erschien den Jüngern in seinem Auferstehungsleib. Und Jesus sagt uns auch, wir werden auferweckt werden. Auch unsere Leiber werden auferweckt werden und verwandelt werden, wenn Jesus wiederkommt. Wir werden nicht irgendwie leiblose Geistwesen sein, die herumschwirren. Wir werden bekleidet sein mit einem echten Leib. Wir werden einander erkennen in der Ewigkeit. Wir werden himmlische Leiber erhalten für die himmlische Umgebung. Und der Apostel Johannes sagt uns, dass unser Auferstehungsleib seinem ähnlich sein wird oder gleich sein wird. Das ist unsere Hoffnung. Weil Jesus auferstanden ist, werden auch wir auferstehen. Wirklich, leiblich auferstehen. Vers 44. Er sprach aber zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, in dem Gesetz Moses und den Propheten und Psalmen. In der ganzen Bibel, wir haben das letztes Mal angesehen, wie diese Bibelstunde vielleicht ausgesehen hat. Vers 45, dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen. Also mehr als nur Infos weitergeben, mehr als dass sie nur Wissen bekommen haben, näher öffnete ihnen das Verständnis, dass sie die Schriften verständen. Und bevor wir Bibel lesen, dürfen wir beten und sagen, Herr, öffne mir die Augen, dass ich verstehe, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz, wie es in den Psalmen heißt. In Johannes 15 hat Jesus gesagt, wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, den Geist der Wahrheit, der Heilige Geist, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. In Johannes 16 sagt Jesus zu den Aposteln, wenn jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt. Aber das gilt auch für uns. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns lehrt, der uns die Augen öffnet, der uns das Wort verstehen lässt. Und er tut das. Ich kann mich erinnern, ich habe, bevor ich mich bekehrt habe, mein Herz für Jesus geöffnet habe, ihn eingeladen habe, in mein Leben zu kommen, habe ich auch mal irgendwo kurz in die Bibel reingeguckt, aber ich habe nichts verstanden wirklich. Ich meine, intellektuell schon, was da steht, aber geistlich war da überhaupt keine Connection da. Hab's nicht geschnallt. Und ich kann mich erinnern, was für ein Riesenunterschied es war, nachdem ich mich bekehrt hatte und von neuem geboren wurde und der Geist Gottes in mein Herz kam. Eines, was passiert ist, plötzlich habe ich begonnen, die Bibel zu verstehen. Nicht nur irgendwie intellektuell zu verstehen, was ich hier lese, sondern wirklich geistlich. Plötzlich hat es Sinn gemacht. Plötzlich hat mich das angesprochen. Ist der Heilige Geist, der uns in die Wahrheit führt. Leute, ihr braucht keinen Papst, um die Bibel zu verstehen. Ihr braucht nicht die Kirche, um die Bibel zu verstehen. Zu verstehen, was Gott in seinem Wort sagt. Ihr braucht den Heiligen Geist. Die persönliche Beziehung zu Gott. Der Sohn des Heiligen Geistes. Er wird uns Verständnis öffnen. Und ich behaupte nicht, dass ich alles verstehe, was da drin steht. Aber ich behaupte, dass ich viel mehr verstehe als früher. Und nicht nur da oben, sondern wirklich auch hier. Ich weiß, was es mit meinem Leben zu tun hat. Das ist praktisch, das ist lebendig, was hier steht. Das hat mein Leben verändert. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen, und sprach zu ihnen, so steht geschrieben. Und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten. Und in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werden allen Nationen, anfangen von Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Wir haben das angesehen. Es steht geschrieben, der Christus musste leiden, dritten Tag auferstehen aus den Toten. Und dann sagt Jesus seinen Jüngern, ihr seid meine Zeugen. Ihr predigt das Evangelium. Das ist die Kurzfassung des Missionsbefehls hier in Lukas. Und ich möchte es betonen, das war nicht der Missionsvorschlag, sondern der Missionsbefehl. Ausführliche Version finden wir in Matthäus 28. Da sagt Jesus, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das waren einige der letzten Worte von Jesus. Und Jesus hat keine Worte verschwendet. Offensichtlich war ihm das sehr wichtig. Warum ist Jesus in die Welt gekommen? Um uns zu erlösen, oder? Das war der Grund seiner Mission. Er liebt uns Menschen so sehr, dass er an Kreuz gegangen ist für uns. Erst ein perfektes Leben für uns gelebt hat, ein sündenloses Leben, was wir nicht leben können. Ans Kreuz gegangen ist für uns. Dort unseren Platz eingenommen hat, unsere Schuld bezahlt hat. Die Strafe für unsere Verbrechen gegen Gott auf sich genommen hat, damit wir Vergebung haben können, damit wir Gemeinschaft haben können mit Gott, damit wir versöhnt sein können mit Gott. Das ist sein Herz, das war ihm so wichtig, deswegen ist er gekommen. Und jetzt sagt er zu den Jüngern und uns, ihr sagt es weiter, was ich getan habe. Ihr seid meine Münder. Erzählt das Evangelium weiter. Ich möchte euch gebrauchen, um die gute Nachricht zu den Menschen zu bringen. Ihr seid meine Botschafter. Und Leute, das gilt für jeden Einzelnen von uns. Dieser Missionsbefehl ist nicht nur ein Wort an Missionare oder an den Pastor. Du brauchst keine persönliche, besondere Berufung, das Evangelium weiter zu erzählen. Nee, du hast die Berufung schon. Jeder Christ ist berufen. Frage ist nur, ob du treu bist in dem, wozu Gott dich berufen hat. Wenn du noch nicht mit anderen Menschen über Jesus sprichst und über das, was er getan hat und in deinem Leben tut, wenn du das Evangelium nicht weitererzählst, dann bist du ungehorsam eigentlich. Und Jesus will, dass du das tust. Du bist sein Werkzeug, um die gute Nachricht deiner Familie zu bringen, deinen Freunden, deinen Kollegen. Nimm diese Berufung, nimm diese Herausforderung an. Wie ich vorhin gesagt habe, wenn Ankündigungen, wenn du sagst, oh, ich traue mich nicht, ich bin immer so unsicher, wie ich sagen soll und was ich sagen soll. Hier gibt es ein tolles Seminar, wo du dich zurüsten lassen kannst und frei werden kannst, über deinen Glauben zu sprechen. Möchte ich dich ermutigen, da mitzumachen. Hier, es gibt Schulungen, lass dich zurüsten. Es gibt keine Ausreden. Das war Jesus wichtig. Das war ihm auf dem Herzen, dass seine Jünger das Evangelium weitererzählen. Also soll es auch auf unserem Herzen sein. Was ganz wichtig ist in dem Kontext, du musst das nicht aus eigener Kraft tun. Vers 49. Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Jesus spricht hier von der Verheißung des Heiligen Geistes. Rennt nicht auf eigene Kraft, aus eigener Kraft raus, los. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 vor der Himmelfahrt hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Also wir können nicht im Selbstvertrauen rausgehen, versuchen aus eigener Kraft, mit rein menschlicher Weisheit, Menschen für Jesus zu erreichen und Menschen zu überzeugen, es wird nicht funktionieren. Nee, wir brauchen den Heiligen Geist, wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, die Zurüstung durch Gott, den Heiligen Geist. Und ich habe das oft erfahren. Gott ist bei uns immer. Und er wird ganz besonders bei uns sein und durch uns wirken, wenn wir evangelisieren. Hey, das ist was, was ihm am Herzen liegt. Das brennt ihm am Herzen. Das ist ein brennendes Anliegen. Und der Heilige Geist wird uns nicht vergewaltigen, aber wird uns gebrauchen. Und es braucht noch immer einen Glaubensschritt. Für mich ist es fast jedes Mal eine Überwindung, jemanden anzusprechen. Und besonders bei Straßenevangelisation, Leute anzureden, die ich gar nicht kenne. Das ist eine Überwindung für mich, das ist nicht natürlich für mich. Ich fühle mich nie danach. Aber wenn ich meinen Schweinehund überwind, einen Schritt im Glauben mache und rausgehe und jemanden anspreche, dann passiert es jedes Mal. Du merkst in dem Gespräch, dass der Heilige Geist dich führt. Und er schenkt dir eine Freude und eine Kraft dabei und er gibt dir Gedanken, das plötzlich gute Gedanken und du wählst die richtigen Worte. Vielleicht erinnerst du dich sogar an eine Bibelstelle, die passt. Vielleicht ein Wort der Erkenntnis, so wirklich was Prophetisches. Du sagst irgendwas und das, boom, trifft die Person richtig ins Herz. Das ist der Heilige Geist, der uns als Werkzeug verwendet, der durch uns wirken will. Und du erlebst, wie Gott dich gebraucht. Und das ist so begeisternd, das ist so erfrischend, das ist so wunderbar. Wir müssen uns keinen Stress machen, dass wir Leute bekehren. Das können wir nicht. Nur Gott kann Herzen berühren. Nur Gott kann Menschen zu sich ziehen. Und wie die Menschen auf das reagieren, was wir ihnen erzählen, auf die gute Nachricht von dem, was Jesus für uns getan hat, das liegt nicht in unserer Hand. Das ist nicht unsere Verantwortung. Aber unsere Verantwortung, der Missionsbefehl, unsere Berufung ist, dass wir es weitererzählen. Das ist unser Ding. Und dafür werden wir belohnt werden, wenn wir darin treu sind. Also ich möchte euch ermutigen, redet mit anderen Menschen über das, was Jesus für euch getan hat. Das ist eure Berufung, ist eure Sache, das den Menschen zu bringen, die Gott in euer Leben gestellt hat. Er möchte euch gebrauchen. Und ihr werdet Abenteuer erleben mit Gott, wenn ihr Schritte im Glauben macht und den Schweinehund überwindet und den Mund aufmacht und von ihm redet. Kann ich euch garantieren. Aber es ist wichtig, dass wir nicht versuchen, Jesus aus eigener Kraft nachzufolgen. Es ist seine Kraft. Er wird uns immer das geben, was wir brauchen, um seinen Willen zu tun. Jedes Mal 100%. In Johannes 14 hat Jesus gesagt, ich werde den Vater bitten. Vielleicht können wir es gemeinsam aufschlagen. Johannes 14, ab Vers 16. Lass uns das gemeinsam lesen. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Anderer Beistand, das Wort bedeutet so viel, ein anderer so wie ich, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Ihr sagt, ich werde euch nicht allein zurücklassen. Ich werde euch den Heiligen Geist senden. Der Heilige Geist ist dasselbe Gott wie Jesus. Er sagt, es ist ein anderer, ich werde euch einen anderen Beistand senden, so wie ich. Ich komme zu euch, sagt Jesus. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch. Ich war bei euch. Gott war bei euch, durch mich, in der Person Jesu, zweiten Person des dreieinigen Gottes, dem Mensch gewordenen Gott. Und ich bleibe bei euch, nur in einer tieferen Beziehung. Ich werde in euch sein. Matthäus 28, ich bin bei euch bis ans Ende des Zeitalters. Als der dreieinige Gott ist in uns, ist bei uns, wenn wir in Jesus sind, in der Person des Heiligen Geistes. Und dann sagt Jesus in der Apostelgeschichte 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Es ist diese Erfahrung der Zurüstung, der Stärkung durch den Heiligen Geist. Ich persönlich glaube, dass diese Präpositionen, die Jesus hier verwendet, bei euch, in euch, auf euch, dass das verschiedene Aspekte der Beziehung ausdrückt. Stelle vor, die Beziehung zu einer anderen Person, zu einem anderen Menschen. Heiliger Geist ist auch eine Person. Aber halt eine geistige Person, eine sichtbare Person. Aber stelle vor, eine Beziehung zu einem anderen Menschen. Du kannst bei jemandem sein, irgendwo an der Haltestelle neben jemandem stehen. Das ist eine Art der Beziehung. Und du kannst verheiratet sein mit einer Person, eine viel tiefere, innigere Beziehung. Und dann gibt es einen Aspekt in dieser Beziehung, wo du deine Kraft oder deine Gaben weitergibst an jemand anderen. Denkt an ein Kind, das irgendwie so mit dem Bobbycar fährt und du schiebst ihm an. Teilst deine Kraft mit ihm. oder deine Gaben, du hilfst deinem Kind bei der Hausaufgabe. Oder jemand anderer hilft dir mit einer Gabe, die du nicht hast. Wo du nicht begabt bist. So ähnlich stelle ich mir das vor. Der Punkt ist, Jesus, Gott, lässt seine Jünger, lässt uns nicht allein. Am Anfang waren die Jünger traurig, als Jesus davon gesprochen hat, dass er sie verlassen wird. Oh, was soll mit uns werden, wenn Jesus uns verlässt? Jesus hat ihnen gesagt, keine Angst, ich verlasse euch nicht. Ich bin immer bei euch. In Johannes 16 hat er gesagt, es ist nützlich für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Den Heiligen Geist ist zu Pfingsten passiert. Jesus war als Mensch 3 Jahre leiblich bei ihnen gewesen. War örtlich begrenzt in seinem Leib. Wenn Jesus auf dem Berg gebetet hatte, dann konnte er nicht mit den Jüngern im Boot sein, die gerudert haben, die im Sturm waren. War auch begrenzt auf eine äußerliche Beziehung, eine menschliche Freundschaftsbeziehung, eine Mentorbeziehung. Aber Jesus sagt, wenn er zurückgeht in den Himmel, dann wird er den Heiligen Geist ausgießen. Ist dasselbe Gott. Ist eins mit dem Vater und Jesus. Aber erstens, wenn Jesus den Heiligen Geist ausgießt, der Heilige Geist wird nicht auf einen Leib beschränkt sein, sondern ist unbegrenzt. Das heißt, Gott kann bei uns sein, überall und bei jedem von uns. Kann durch alle von uns wirken, zur selben Zeit. Und dann das Zweite ist, es wird noch eine viel tiefere Beziehung sein. Nicht nur eine äußere Beziehung von Mensch zu Mensch, sondern eine innere Beziehung. Dass Gott durch die Person des Heiligen Geistes in unser Herz kommt, in unser innerstes Wesen, bei unserer Bekehrung, bei unserer Geburt von oben, der geistigen Geburt. Lest Johannes 3 nach. Eine viel tiefere Beziehung. Gott, der in uns kommt, in unser Tiefstes. Und es ist nicht mehr so, dass Gott uns vor allem durch äußere Gebote leiten will, sondern durch die Führung des Heiligen Geistes in unserem Herzen. Wir werden sich nie widersprechen. Führung des Geistes in unserem Herzen. Im Alten Testament schon war prophezeit, er wird sein Gesetz auf unser Herz schreiben. Aber eine viel persönlichere, intimere, engere Beziehung mit Jesus als die Jünger je zuvor hatten. Das ist die Beziehung, die wir zu Gott haben können. Durch den Heiligen Geist, der in unser Herz kommen will. Und ist, wenn wir uns Jesus anvertraut haben. Vers 50, er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, während er sie segnete, schied er von ihnen und wurde hinaufgetragen in den Himmel. Setzte sich zur Rechten Gottes, des Vaters, auf seinen Thron, als Mitherrscher über das Universum, über alles, was existiert. Jesus hat seine Rettermission hier in dieser Erde erfüllt und er geht zurück in den Himmel, zurück zum Vater. Und er wird wiederkommen, um zu richten die Lebenden und die Toten, und um zu herrschen und um seine Herrlichkeit mit uns zu teilen, mit allen, die sich ihm anvertraut haben, die sich mit Glauben, durch Glauben mit ihm verbunden haben. Vers 52, die Reaktion der Jünger, und sie warfen sich vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Sie waren nicht länger traurig. Sie haben verstanden, es ist ihnen von Vorteil, dass Jesus zurück zum Vater gegangen ist, dass der Heilige Geist, Gott jetzt durch die Person des Heiligen Geistes
in ihrem Herzen ist, so nah bei ihnen. Und mögen auch wir voll Freude sein über das Werk Jesu, über seine Gegenwart, durch seinen Heiligen Geist in unserem Herzen. Und mögen auch wir regelmäßig zusammenkommen, um Gott anzubeten und zu preisen. Das war das Herz der Jünger. Das war's, Lukas Evangelium. Wir sind am Ende eines Abenteuers. Fast 2,5 Jahre sind wir durch das Lukas Evangelium gegangen. Mir ist es nicht so lang vorgekommen, aber ich habe gestern mal nachgeguckt, wann wir Lukas 1 begonnen haben. Es ist fast 2,5 Jahre her, so im September 2007. 2,5 Jahre das Leben Jesu studiert. Und ich bin so gesegnet worden, so beschenkt. Ich hoffe, ihr auch. Ich hatte eine tolle Zeit, Jesus zu betrachten in seinem Wort. Also was soll man sagen am Ende? Ende gut, alles gut? Was meint ihr? Nee, Ende gut, alles besser, können wir sagen. Darum erinnert uns Jesus zum Abschluss hier. Erstens, macht euch keine Angst. Macht euch keine Sorgen. Vertraut mir. Und zweitens, versteht mein Wort. Und drittens, erzählt anderen das Evangelium weiter. Ich bin bei euch, ich will euch gebrauchen. Und viertens, lebt nicht aus eigener Kraft. Lebt aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und fünftens, denkt dran, ich bin bei euch. Näher als in irgendeiner Zeit zuvor in der Bibel. Lass uns beten. Jesus, wir danken dir für den Heiligen Geist. Wir danken dir, dass du uns nicht verlassen hast, sondern dass du bei uns bist. Dass wir nicht Waisen sind, sondern dass wir in dir adoptierte Kinder des himmlischen Vaters sind. Und ich möchte beten, dass du uns zurüstest, Herr. Damit, wenn wir hier rausgehen durch diese Tür, dass wir deine Zeugen sein können. Und gib uns ganz neue Freimut, ganz neues Herz, anderen Menschen von dir zu erzählen. Jesus, wir sehen uns danach. Wir wollen Abenteuer erleben mit dir. Wir wollen erleben, wie du uns gebrauchst und wie du andere Menschen zu dir ziehst durch uns. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.